Hallo und herzlich willkommen bei Alle Kinder fertig los, deinem Podcast rund um das Thema Kindheit in Bewegung. Hier gibt es Ideen, Wissen und Mut für alle, die Kinder bewegen und stärken wollen. Ich bin Sophia Bolzano, Sport- und Bewegungswissenschaftlerin und seit über 20 Jahren unterwegs, um Kinder und Erwachsene in Bewegung zu bringen. Für mich ist Bewegung der Schlüssel zu ganz vielen positiven Entwicklungen in unserem Leben. Schön, dass du heute da bist. Hallo lieber Daniel, schön, dass du heute da bist. Heute wird es ganz persönlich, weil wir sind ja auch Co-Autoren. Wir haben zusammen ein Buch geschrieben und wir kennen uns schon ewig familiär. Und wir reden heute auch über unser Buch, das wir geschrieben haben, in Alle Kinder fertig los, das beim Falter Verlag erschienen ist. Einfach über Inhalte, würden wir es heute wieder so schreiben und so weiter. Wir reden auch über das Elternsein und wir haben ja, oder vor allem du hast ja ein Buch mitgebracht damals, das von der Jean Lidloff, über das möchte ich auch mit dir reden. Einfach warum Bewegung im Leben unserer Kinder so wichtig ist und warum es so wichtig ist, dass sie wirklich stark und selbstbewusst groß werden. Vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen. Ich weiß, wir haben uns kennengelernt, da warst du noch Volksschul- und Sonderschulpädagoge. Aber was machst du jetzt? Jetzt machst du ja was ganz anderes.
Ja, ich bin wieder zurückgekehrt zu dem, wo ich hergekommen bin, also im Bereich Journalismus. Ich habe schon relativ früh angefangen, als Journalist zu arbeiten, schon während meiner Schulzeit. Bin irgendwie in den Sportjournalismus geschlittert und die Pädagogik hat mich erst zu interessieren begonnen, als wir Kinder bekommen haben. Paul und Laurenz waren so die Initialzündung für mich, dass ich versucht habe zu hinterfragen, was ich als Vater, was tue ich da eigentlich, was soll das genau, was soll das sein. Mir war wichtig, mit den Kindern Zeit zu verbringen, was als Mann schwierig ist, wenn man Vollzeitberuf nachgeht. Ja. Zum Glück war es damals mit meiner jetzigen Ex-Frau, war es damals möglich, dass ich Job wechseln konnte, beziehungsweise dann diese Ausbildung begonnen habe zum Sonderschul.
Ich glaube, das war ja Rehre, da war Ehe.
Genau. Und während der Ausbildung habe ich natürlich auch mehr Zeit gehabt, war zu Hause bei den Kindern, konnte ein bisschen Care-Arbeit zumindest leisten und habe nebenbei dann eben studiert und versucht zu erfahren, was wichtig wäre bei Kindererziehung oder was es braucht, dass Kinder gesund aufwachsen können.
Vielleicht erzählst du noch, was du jetzt machst, weil das ist ja auch sehr spannend. Das ist ganz was anderes, aber hat immer noch mit Sport und Bewegung zu tun.
Ja,
was machst du jetzt?
Ja, also ich arbeite im Bereich Kommunikation und man nennt das Content Management. In Wahrheit ist es nichts anderes, als dass ich Texte produziere und Fotos und Videos bearbeite als Redakteur für, in meinem Fall eben sportliche Kunden. Ich darf für das Österreichische Olympische Komitee arbeiten, hauptsächlich für Sportfachverbände, Österreichischer Pferdesportverband, Österreichischer Skeleton- und Bobverband. Wir kooperieren mit dem Österreichischen Segelverband, betreuen dort Olympiasiegerin auf ihrer nächsten Kampagne zum Beispiel, diese Dinge.
Okay, ja, sehr spannend. Jetzt habe ich ja mich vorbereitet, auch wenn wir uns gut kennen. Und ich habe mich jetzt versucht zu erinnern, warum wir dieses Buch überhaupt begonnen haben. Ja, ich weiß, es war Corona und uns beiden war wahrscheinlich ein bisschen fad. Aber wie sind wir dann, kannst du dich noch erinnern, wie wir genau dann draufgekommen sind, auch wie es heißen soll und wie wir tun?
Soweit ich mich erinnere, also es hat ja sehr viel mit unserer gemeinsamen Arbeit zu tun. Du hast vor über 20 Jahren ein Bewegungsprogramm namens Mut tut gut, das es in der Schweiz gegeben hat und dort implementiert ist, in der Lehrerinnenausbildung nach Österreich gebracht.
Genau.
Und ich war damals eben noch auf der Pädagogischen Akademie. Wir haben dann den Gründer quasi dieses motopädagogischen Programms auch eingeladen. Der hat dann einen Vortrag gehalten bei uns, einen Workshop, wo wir diese Methode zu arbeiten, also diese freie Methode, den Turnsaal als Bewegungsraum, als
Umgebung, als Spielplatz,
als Spielplatz zu nützen und ihn so zu gestalten, dass der Turnlehrer, die Turnlehrerin zum Architekten von Bewegungseinheiten gemacht werden und dadurch er oder sie sich wieder auf die Beobachterrolle zurückziehen können und die Kinder selbst tun, selbstständig, handlungsorientierte Pädagogik, wie es so schön heißt, im Fachjargon. Und wir beide wollten dieses pädagogische Programm umlegen, um Eltern ein Werkzeug in die Hand zu geben, um ihnen zu zeigen, dass auch die private Wohnung, egal wie klein sie sein mag, gut geeignet ist, um Bewegungsanlässe zu schaffen.
Ja, ich glaube, für mich war es einfach auch wichtig, weil ich ja auch Elternvorträge halt, dass ich zeigen kann oder Eltern helfen kann, wie kann ich mein Kind gut mit Bewegung unterstützen, weil für mich ist der Bewegung wirklich der Schlüssel zu fast allem. Es ist eine Riesenressource und wie Eltern das noch mehr darauf achten können, dass Kinder wirklich eine bewegte Kindheit haben. Das war, glaube ich, mein großer Antrieb. Jetzt im Nachhinein ist es sehr viel Wissen drinnen, aber es ist auch ein großer Praxisteil drinnen. Wir versuchen jetzt einfach auch einmal hier vielleicht einen Teil von diesem Buch zu besprechen und zu erklären. Also ich lese jetzt kurz vor. Wir haben damals geschrieben für die Autorin, also für mich mit einem Kind und dem Co-Autor, also dich mit drei Kindern, gehörten Ratlosigkeit und Überforderung zur Elternschaft dazu. Glaubst du, dass das eine sehr ehrliche Formulierung war?
Ja, ich würde schon sagen, also ich glaube, dass wir beide in unserem, also wir sind ja relativ zeitgleich Eltern geworden. Das sind ja nur einige Tage zwischen unseren Söhnen. Und ich weiß, dass, also ich war schon überfordert. Und ich habe nicht genau gewusst, was ich da tue. Und man besinnt sich ja immer nur der eigenen Erziehung dann blöderweise. Das, was man selbst erfahren hat. Und das wird dann plötzlich zur Regel. Ist aber nicht gut, wenn man das nicht hinterfragt. Ja, viele Dinge sind doch hinterfragenswert, wie wir sie vielleicht in unserer Kindheit erlebt haben. Glaubenssätze wie Indianer kennt keinen Schmerz. Diese Dinge, also echte Gefühle wegzudrücken, Kinder zu schütteln, wenn sie Schmerz empfinden, anstatt sich hinzuwenden und zu sagen, es tut weh. Ja, also anerkennen, was ist. Und allein diese Erkenntnis war für mich schon, und da sind wir bei Jean Liedloff, oder Jean Liedloff, ich weiß nicht, wie man die richtig
nennt.
Ja, Jean Liedloff. Das war dann natürlich eine Erkenntnis, also ich musste mir das anlesen.
Aber weißt du noch, wie du auf dieses Buch gestoßen bist? Von ihr. Also zitieren wir ja auch.
Ja, also im Zuge meiner Ausbildung hatte ich das Glück, in Erziehungswissenschaften und auch in anderen Fächern, ich glaube in Deutsch und anderen pädagogischen Fächern, einige kluge Menschen zu treffen, die versucht haben, Reformpädagogik, und jetzt wird es eh schon sehr schräg, weil die Reformpädagogik, von der wir sprechen, da reden wir von Sachen, die vor 150 Jahren, also Maria Montessori als Reformpädagogik zu bezeichnen, könnte ich weinen oder schreien vor Wut, weil es also einfach idiotisch ist ja, dass das nicht automatisch und implementiert ist, wenn wir von Erziehungswissenschaft sprechen. Ja, also das ist alternatives Wissen quasi. Und über diese Bücher, also sprich Die Kinder in Pesto, also von Rebecca Wild, kann man den Menschen da draußen empfehlen, was da passiert ist. Also da geht es um handlungsorientierte Pädagogik, um Bildungsräume, die geschaffen werden, wo Kinder handlungsorientiert ihren eigenen Unterricht sozusagen selbst in die Hand nehmen. Ja. Und da bin ich eben über Rebecca Wild, Rebecca und Maurizio Wild, die haben die zitiert und so bin ich auf die Lieder gestoßen.
Das Buch heißt
Barfußpädagogik, oder war das unter dem Schlagwort?
Und das Buch heißt Auf der Suche nach dem verlorenen Glück. Und ich lese jetzt einfach ein paar Sätze vor, die wir auch in unserem Buch zitiert haben. und frage dich dann was dazu. Also sie schreibt zum Beispiel, Kinder schlafen gemeinsam mit den Eltern, bis sie selbst aus dem Familienbett ausziehen, meist zwischen dem 3. und dem 5. Lebensjahr, also ziehen sie aus. Und dann sagt sie noch, wenn ein Kind getragen werden möchte, wird es ihm gewährt, ohne Missmut und ohne Herabwürdigung. Und jetzt meine Frage an dich, es geht ja um diese Yekuana, diese indigene Gruppe, die dort lebt, die sie besucht. Was hat dich an diesen Beobachtungen aus dem Leben dieser Menschen besonders berührt? Kannst du dich daran erinnern?
Ja, also da muss ich aufpassen, dass ich nicht zu emotional werde, weil das ist schon, also das ist ja fast eine Rückführung. Also das, was ich gerne selber erlebt hätte, habe ich dann versucht, auf meine Kinder umzumünzen, weil das eben so bewegend war, wie eine westliche Medizinerin zu einem indigenen Volk kommt und die erste Beobachtung, die es macht, die diese Frau macht, war, die weinen nicht. Also es gibt, die Kinder weinen nicht. Mhm. Und sie hat sich die Frage gestellt, na, warum ist es so? Ja, und die Kinder begegnen echten Gefahren. Also da gibt es echte Wasserlöcher.
Ja, Klippen sogar.
Also, Klippen. Ja. Die Macheten sind echte Macheten, nicht mit Plastik überzogene Kindermacheten. Und die Kinder lernen, mit diesen Gefahren umzugehen, weil alle Erwachsenen sich verantwortlich fühlen, mhm, und hinschauen. Ja? Und die Kinder überall einbeziehen, also auch in die tägliche Arbeit und so weiter. Und was man sehr gut umlegen kann, glaube ich, eben auch auf unsere Welt, ist eben dieses Hinschauen und dieses Begleiten.
Ja, ja, also auch ein ganz starkes Miteinander und ein auf Augenhöhe mit dem Kind sein. Und ich habe das jetzt hier da aufgeschrieben als Frage. Also was denkst du, warum wirkt das denn für viele von, also heutzutage vielleicht sogar radikal, dieser Ansatz? Was ist jetzt so anders? Ja. Weil damit beschäftige ich mich ja auch. Meine Kindheit war komplett anders zu dem, was wir heute als Kindheit bezeichnen. Und dieses Buch und diese Frau, die sich da so stark mit dem beschäftigt hat, die hat ja auch diese Ansätze, wo Kinder in gefährliche Situationen kommen und die gemeinsam mit den Erwachsenen bewältigen und lernen, damit umzugehen. Und ich sehe das, also wenn ich sage, dass das heutzutage wird ganz viel aus dem Weg geschaufelt von den Eltern. Siehst du das auch so? Oder hast du da noch eine andere?
Es gibt ein Beispiel in dem Buch, wo sie beschreibt, also sie hat nur einen schweren Unfall einmal erlebt, den sie verarzten musste. Und da kam ein Kind mit einem Pfeil im Oberarm stecken.
Ich kann mich erinnern. Ja.
Genau. Und sie hat ganz westlich gefragt, wer war das? Und das Kind hat geantwortet, der Pfeil. Und ja, das ist der Punkt, glaube ich, wir suchen in unserer westlichen Welt, wir suchen immer Verantwortlichkeiten. Mhm. Ja, also, und die versuchen wir auch zu versichern. Ja?
Ja.
Und wir fragen uns immer, wenn es um pädagogische Räume geht, wenn es um Bewegungsräume geht, geht es sehr oft um, ja, was ist, wenn was passiert?
Mhm.
Wer ist denn dann verantwortlich?
Ja, genau. Also die ständige Frage von Lehrern und Lehrerinnen.
Genau.
Ja.
Darf ich dieses Gerät aufbauen?
Ja.
Weil das ist ja gefährlich.
Ja.
Da jemand runter könnte sicher was tun. Und genau dieser Ansatz ist Gift. Also eben dieses Indianer kennt keinen Schmerz und wer ist verantwortlich?
Mhm.
Ja.
Ja.
Der Pfeil, also um die Geschichte fertig zu erzählen, es war der Bruder oder die Schwester von diesem Kind, aber natürlich nicht mit Absicht. Es ist ja nicht mit Absicht passiert. Ja. Der Pfeil hat den Schmerz verursacht.
Mhm.
Und vielleicht sollten wir eben lernen, mehr in diese Richtung zu denken. Das würde uns alle vielleicht uns allen mehr Freiheit geben.
Ja.
Möglicherweise.
Jetzt kurz eine andere Frage. Was war denn deine größte Erziehungsillusion, die du erst einmal loslassen musstest? Also meine war, ich habe so dieses Ding gehabt, ich muss perfekt sein. Und irgendwann am Weg habe ich mir gedacht, nein, muss ich nicht, sondern ich mache mein Bestes. Ja. Wie ist es denn, was hast du denn als Idee gehabt, wie musst du als Vater sein? Und was hast du denn, irgendwann hast du das dann gedacht, okay, das ist illusorisch.
Ja, ich habe schon bald erkannt, dass Erziehen oder also Kinder begleiten als Erwachsener und noch dazu eben mit dieser Zuschreibung, du bist der Vater von jemandem, ist Also einer dieser unmöglichen Jobs, Mediziner sein oder Pädagoge sein, Papa sein, ist unmöglich. Also es ist immer eine Überforderung, weil diese Zuschreibungen da sind. Was ich dann schnell gelernt habe, ist, mich darauf einzulassen, auf eine Beziehung, die entsteht mit diesen Kindern.
Ja.
Und du hast deinen Sohn,
ja,
und der ist so individuell und so anders wie meine beiden Söhne, die auch so anders sind. Ja.
Ja.
Meine beiden Söhne haben beide ein ähnliches Umfeld erfahren mit der Dagmar und mit mir, und trotzdem sind sie so unterschiedliche Persönlichkeiten geworden. Und eigentlich ist es von Anfang an so, wenn man genau hinschaut, merkt man, das sind Persönlichkeiten, auf die man trifft. Und es ist in erster Linie Beziehungsarbeit. Und ich habe dann eben versucht, nicht zu sehr an diese Überforderung zu denken, du bist ein Vater. Ja, ich bin Vater. Bin aber in der glücklichen Lage, dass ich jetzt sehe, das Ganze ist irgendwie gelungen. Und ich habe eine gute Beziehung zu den beiden. Gut ist, ja.
Ja.
Aber wie man es machen kann.
Ja, da gibt es, glaube ich, keinen, ja.
Also das ist
den Perfektionismus haben wir beide über Bord geworfen.
Würde ich sagen, ja. Weil es eine Überforderung ist.
Nämlich auch, bei mir war das so, da weil ich wollte es wie jeder besser machen als meine Eltern. Und das war schon ein großer Antrieb, und immer mir gedacht habe, nein, ich will es einfach anders machen als meine Eltern. Und das hat für mich, war das dann wahrscheinlich so der Knackpunkt, weil mir gedacht, okay, jetzt habe ich meinen Weg. Und das hat gut gepasst.
Ja. Ja. Danke dafür, weil das ist der größte Irrtum oder ein auch so ein Irrglaube, eben zu sagen, ich will es besser machen als meine Eltern.
Ja. Ja.
Das belastet einen ja selber, dieser Satz, weil man hat ja auch eine Beziehung zu den Eltern. Und das sollte ja möglichst auch, also ich sollte mich da nicht vergleichen, sondern es war ein individueller Weg, und das musste ich auch über Bord werfen, dass ich es besser machen, ganz schlecht und so anders machen. Ja.
Jetzt haben wir ja ganz viel über Selbstständigkeit oder auch quasi dieses Wort Selbstwirksamkeit geredet, und ich wollte dich jetzt fragen, wie hast du das denn bei deinen eigenen Kindern, mit denen du das auch ganz nahe erlebt hast, diesen Übergang gesehen von, sie brauchen dich ganz stark, also ganz großer Nähe zu echter Selbstständigkeit. Kannst du dich erinnern, in welchem Alter das so angefangen hat? Und wie war das auch für dich, dass du gemerkt hast, ui, die brauchen mich nicht mehr?
Ja, also ich glaube, dass das, also auch das ist extrem individuell, und ich glaube auch, dass Mütter da ganz andere Dinge wahrscheinlich erzählen werden als Väter. Weil das doch auch so ein Körper, also diese körperliche Nähe, diese körperliche, also stillen können wir nicht als Männer. Und ich habe das zum ersten Mal gemerkt, was das für ein Unterschied ist. Also ganz am Anfang, wie der Paul noch so klein war und er noch den Puzzle bekommen hat. Und wenn ich dann da war und er hat mich gerochen, also das war keine Hilfe. Also eher, es war eher das Gegenteil. Da ist Panik ausgebrochen, auch wenn das Fläschchen oder so da war, das war noch kein Ersatz. Das wird dann, sobald man sie füttern kann, ist man dann auf Augenhöhe, was dieses Füttern betrifft. Dann kriegen sie keine Panik mehr, weil sie wissen, okay, da kriege ich jetzt auch was zu essen. Und dann ist schon, also diese anstrengende Phase, dieses Dabeisein, dieses dauermüde Sein. Ich bin froh, dass ich das in meinem Alter nicht mehr haben muss. Diese Schlaflosigkeit, ist es jetzt dein Dienst aufzustehen oder meiner, um sich zu kümmern, nicht hinzuwenden, das ist schon extrem fordernd, und auch irgendwie schön.
Ja.
Und wenn das weniger wird, für mich, ich hab das gut nehmen können. Also ich kann mich sehr gut erinnern, die ersten Schritte, dieses erste Aufsetzen, was das für eine Riesenfreude war.
Ja.
Und dann Radfahren lernen, dieses Dahinzischen. Und also das ist schon eine große Freude, wenn man dann, wenn man eben loslassen darf und sieht, es gelingt, es funktioniert.
Ja.
Ja. Und sie probieren selber. Und ja, also ich habe das immer als große Befreiung
gefunden. Ja. Ich finde, da geht so die Saat auf. Ja. Also wenn man dann sieht, was sie selbstständig schon machen können. Ja. Wir haben auch in unserem Buch geschrieben, je mehr Bewegungserfahrungen das Gehirn sammelt, umso reger ist es und umso leichter wird gelernt. Und jetzt die Frage an dich dazu. Du hast ja auch ganz viel mit Kindern in Bewegung gearbeitet, auch mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Wie zeigt sich da für dich der Zusammenhang zwischen Motorik und dem Selbstvertrauen?
Also gerade in der Sonderpädagogik, obwohl es die ja gar nicht gibt, weil was soll das Besondere an der Sonderpädagogik sein, außer dass man Stigmata schafft. Wenn Kinder besondere Bedürfnisse haben, und jedes Kind hat besondere Bedürfnisse, geht es darum, dass ich einen Raum schaffe, wo Bewegung und Bewegungserfahrung möglich wird. Und gerade bei Kindern mit speziellen Bedürfnissen, also Kindern mit Behinderungen, da ist es unfassbar, wie schnell Fortschritte möglich sind, wenn Kinder in Bewegung kommen. Und zwar selbst bei basalen Kindern. Mhm. Also wir haben in der Sonderschule, in der ich arbeiten durfte, gab es eine Klasse wirklich mit Kindern, die konnten kaum was. Ne? Mhm. Aber wenn die bewegt wurden oder wenn andere Kinder rundherum mit diesen Kindern, also mit diesen basalen Kindern interagiert haben, ist immer was passiert. Und vor allem die Bildungsexpertinnen, also die da nahe dran sind, die können das dann, und auch die Eltern selber, die sind oft erstaunt, was alles möglich wird durch Bewegung. Ja. Und ja, wenn wir über Bewegung reden, müssen wir meiner Meinung nach eben auch über Bildung reden, weil ohne Bildung oder die Verantwortung, die Verantwortlichkeit, dass zumindest alle die gleiche Chance hätten, das liegt an unserem Bildungssystem.
Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Aber das ist ein großes Thema und das lassen wir heute mal aus.
Ja.
ich habe in Erinnerung, wir haben ganz viel auch über Niederlagen geredet. Also dürfen Kinder sich verletzen, dürfen Kinder scheitern. Ja? Und das habe ich besonders in Erinnerung, und dass es eben kein Drama ist, sondern ein echtes Trainingsfeld, in dem sie aufwachen, zu Hause, am Spielplatz, wo auch immer, in der Natur. Magst du mir das nochmal, wie du das in Erinnerung hast, mit deinen Worten erklären? Dieses, warum ist Scheitern, warum ist Niederlagen haben, warum ist das so wichtig in der Kindheit?
Nee, ich hab eine Erinnerung beim Radfahren lernen meines zweiten Sohnes, beim Laurenz. Der wollte das unbedingt selber machen und wir hatten damals noch nicht diese klugen Räder, nämlich ohne Pedale.
Ja, die sind toll, weil die ist leider nicht
die bei uns mehr noch nicht geben, mehr, dass die Kinder einfach selber lernen durch Laufen, dass sie dann in Balance kommen. Unsere mussten das halt mit diesen, also mit diesen Pedalen, die da ein bisschen im Weg sind. Und ich muss sagen, als Erwachsener hast du Bewegungserfahrungen, die du, wenn du die weitergeben möchtest und einem Kind vorzeigst, nimmst du ihm eine Bildungschance. Du nimmst ihm eigentlich die einmalige Chance, etwas selbst zu entdecken. Ja, das Vorzeigen.
Genau.
Und das haben wir, glaube ich, auch gelernt, ja. Das erste Mal, also bei diesem Mut tut gut Programm, nicht einzugreifen, sondern beim Scheitern zuzusehen, und also natürlich so, dass nichts passiert, ja. Dass die in Gefahrenverzug ist, wäre natürlich hinspringen, aber nicht eingreifen, nicht mit unserem Erfahrungsraster drüberfahren, sondern einfach Kindern beim Scheitern zusehen, bedeutet, dass sie es selbstständig erlernen dürfen. Sprich, beim Lorenz war es dann irgendwie, da hat ihm ein anderes Kind, hat ihm gezeigt, du musst so. Ja, und dann hat er das Pedal so hingestellt zum Starten und dann war der erste Tritt entscheidend, um quasi in den Schwung zu kommen. Ja. Ich werde nie drauf kommen.
Ja.
Ja. Also ich war der Papa, der hinterher gelaufen ist und dann gesagt hat, nein, ich halte. Und dann die Hände schon weggenommen hat. Das hat beim Paul funktioniert, beim Lorenz nicht. Der wollte es selbst erfahren.
Ja.
Und das ist diese, also die Chance zu scheitern und zum Beispiel eben zu schauen, was passiert, wenn Kinder versuchen, selbst Schuhe zuzubinden, ohne dass man ihnen einen Knoten vorzeigt.
Danke, dass du dieses Beispiel nicht nimmst, weil wenn ich sage immer, Klettverschlussschuhe sind zwar praktisch und schneller und alles, aber sie sind in meiner Welt kontraproduktiv, weil ein Kind sollte schon wissen, wie man eine Masche bindet. Also auch dieses, wir machen uns das Leben immer noch leichter und noch leichter. Da gibt's also von der Rolltreppe über alles, auch Kindern wird das Leben, finde ich, viel zu leicht gemacht. Und ich sage immer zu den Pädagogen und auch zu den Eltern, machen sie den Kindern das Leben ein bisschen schwerer. Wir nehmen ihnen alles ab. Und dadurch haben sie weniger Lernfelder. Das ist einfach das, sagen wir, das Schlechte daran, dass wir so viel eben aus dem Weg schaffen, diese Schneepflugeltern oder Helikoptereltern oder wie immer sie heißen, einfach auch zu schauen, lass es einfach und es auszuhalten, dass man nicht eingreift. Wirklich einfach schauen, wirklich dieses, was du gesagt hast, zuschauen beim Scheitern, ist, finde ich, eine der schwierigsten Aufgaben als Eltern. Aber es ist einfach das, was daraus entsteht, so wertvoll, dass ich an alle appelliere, das zu versuchen und einfach öfter zu machen.
Eine Anmerkung dazu muss ich machen, sei mir erlaubt. Das ist natürlich eine sehr privilegierte Sichtweise, die wir hier vertreten, weil ich glaube, alleinerziehende Mütter, alleinerziehende Väter, wenn die stressig haben zur Arbeit, dem oder derjenigen zu erzählen, schau deinem Kind mal zu, wie kreativ es ist, die Schuhe zuzubinden. Aber das ist nicht gemeint. Also das soll nicht aus einer Überheblichkeit herauskommen. Manchmal muss es schnell gehen, da muss man es zusammenpacken, da muss man dann auch was tun. Was ich meine oder was wir meinen ist, es muss Räume geben, ja, wo Erwachsene die Zeit haben, wirklich den Kindern beim Scheitern zuzusehen und sie zu begleiten.
Also danke, dass du das gesagt hast. Ich glaube, man sollte das probieren in keinen Stresssituationen. Also wenn wir Stress haben, dann vergiss es, ja. Dann machen wir das für sie oder Klettverschlussschuhe oder wie auch immer. Ja. Aber dass es wirklich Plätze und Zeiten gibt, wo das Kind sich ausprobieren kann. Das fände ich halt sehr wichtig. Also wenn ich auf die Kindheit von meinem Sohn zurückblicke, ich habe schon immer wieder diesen Impuls gehabt, zu helfen, habe aber dann angefangen, mich wirklich zurückzuhalten. Was würdest du denn jetzt Eltern, die jetzt Eltern werden oder gerade Eltern sind von kleinen oder jüngeren Kindern, mitgeben wollen? Also wo beginnt für dich auch dieses echte Zutrauen? Was brauche ich für eine Einstellung, eine Haltung Kindern gegenüber, dass das gut funktionieren kann? Also da eine Idee.
Da hat mir auch die Literatur sehr geholfen. Ich muss sagen, es gibt eben so Zuschauer, also es gibt Sätze, Glaubenssätze, die man unbedingt vermeiden muss, den eigenen Kindern gegenüber, die man aber noch immer, wie ich glaube, obwohl ich schon jetzt lange nicht mehr auf irgendwelchen Spielplätzen war, aber ich glaube, man wird sie noch immer hören. Ich hoffe nicht mehr, aber der Satz, steig dort nicht rauf, du wirst runterfallen. Das ist so eine Zuschreibung. Kinder sind extrem kooperativ, das kooperative Kind, die ist bei Jul. Kinder machen das oder wollen das machen, sind kooperativ mit ihrer engsten Umgebung. Die sind darauf angewiesen. Das ist Überlebensinstinkt. Wenn ich einem Kind sage, du wirst runterfallen, dann wird es ja irgendwann runterfallen. Es ist gescheiter, nichts zu sagen, begleitend dort zu sein, zu beobachten, eine begleitende Hand zu sein, eine Hilfe zu sein. Und dann werde ich sehen, es passieren dann erstaunliche Dinge am
Ich meine, was da jetzt mitgeschwungen ist, ist ja auch Angst. Also wir Eltern haben Angst, unserem Kind passiert was. Ja? Ich kann mich an eine Situation erinnern, da war mein Sohn, ich keine Ahnung, 2 oder so, 2,5. Und wir waren auf einem Spielplatz und da war ein Klettergerüst und ein Mädchen wollte unbedingt hinauf, auch ungefähr, soll es 3 gewesen sein, wollte unbedingt hinauf. Die Eltern haben dann sie hinaufgehoben auf dieses Klettergerüst. Sie ist also nicht alleine hinauf und die haben die ganze Zeit, also den ganzen Abend damit verbracht, um dieses Klettergerüst herum zu tanzen, damit sie im Fall der Fälle das Kind auffangen können. Und mein Satz ist immer der, wenn ein Kind wo noch nicht hinaufkommt, dann kommt es halt noch nicht hinauf. Das muss ich auch aushalten. Es muss nicht alles schon mit 2,5 oder 3 Jahren erlebt haben. Und der Weg zum Ziel ist ja eben gerade dieses Lernfeld, das Kinder brauchen. Also Was würdest du den Eltern sagen, die ein bisschen ängstlicher sind? Also wir haben ja auch die Entwicklung, dass Eltern älter sind als früher. Früher waren sie unter 20, jetzt sind viele über 30 oder Mitte 30. Und da steigen natürlich die Ängste. Was würdest du solchen Eltern sagen?
Sie sollen an physikalische Gesetze glauben lernen. Das ist, also je höher, desto platsch. Das stimmt einfach. Je größer die Kinder werden und je weniger Bewegungserfahrung sie haben, desto gefährlicher wird es für sie. Je kleiner die Kinder sind, das ist nicht so hoch oder die fallen nicht so weit. Wenn die so klein sind und viel Bewegungserfahrung, das heißt auch viel oft umfallen dürfen. Ja. Wir haben ja oft auch darüber geredet, es gibt kluge Pädagoginnen und Pädagogen, die auch so arbeiten im täglichen Unterricht, dass es so Tapferkeitsauszeichnungen gibt für kleine Schrammen, kleine Verletzungen. Kleine Verletzungen sind unheimlich wichtig auf dem Weg zur Selbstständigkeit, weil wenn ich mich viel bewege, werde ich mir öfters wehtun. Aber eben nicht schwer werden. Ja. Es wird keine, wenn so kleine Kinder haben, keine Brüche. Das sind so weiche Körperteile noch, die sind so dehnbar. Das ist alles wunderbar. Ja. Ja. Im Rahmen natürlich. Ja. Und so wie du gesagt hast, wenn sie selbst worauf kommen, dann kannst du da selber runterfallen. Ja. Wahrscheinlich relativ gefahrlos.
Und auch wieder runterkommen.
Oder also, runterkommen.
Ja. Ja. Also was ich immer sage, ist ein Kind, das nicht gelernt hat, hinzufallen oder so, ich sage jetzt nicht so wirklich übertrieben, ich durfte nie hinfallen, weil alles so gefährlich ist, kann natürlich auch keinen Sturz vermeiden und kann sich auch nicht aufstützen. Und diese Kinder brechen sich das natürlich viel leichter an, weil sie werden größer und größer. Irgendwann kommt dann die Idee, ich will Skateboard fahren. Sie haben aber überhaupt keine Erfahrung, wie etwas Rollendes funktioniert oder wie man hinfällt. Beim Skateboardfahren kalt man am Anfang ziemlich hin. Ich darf dazu noch mal kurz von der Jean Lidloff einen Satz vorlesen, die sagt, eben bietet man dem Kind entweder mehr oder weniger Unterstützung an, als es wirklich braucht, so wird das Ziel der kindlichen Aktivitäten, nämlich das Selbstvertrauen, leicht vereitelt. Also das finde ich passt ganz gut dazu. Vielleicht noch eine letzte Frage, Daniel, bevor wir dann zum Ende kommen. Daniel, wenn du heute an unsere gemeinsame Arbeit zurückdenkst, du bist ja auch meine Vertretung von Mut tut gut und auch dieses Buch, das wir gemeinsam geschrieben haben. Was ist für dich in unserem Zusammensein die, so die wichtigste Erkenntnis? Wie die du auch sagst, das ist etwas, worüber ich gern spreche oder wo ich auch anderen Menschen davon erzähle. Was war das zum Beispiel? Oder kannst du da eine benennen? Vielleicht waren es mehr.
Ja, ich glaube, dass es sind sehr viele Dinge, und es sind sehr viele, vor allem, also bei mir geht es in erster Linie um diese Begegnungen. Die hätte ich alle nicht gehabt, wenn ich mich jetzt nicht zu sehr auseinandergesetzt hätte mit Bewegungserziehung oder so. Ja. Und ich muss sagen, ich habe so viele Dinge auch im Turnsaal erleben dürfen, also wirklich auch von Verletzungen, die aber immer zu Fortschritt, zu unerwartetem Fortschritt geführt haben. Ich habe erleben dürfen, wie Kinder strahlen und sagen,
das ist das Beste.
Ich habe es ja, ich hab's geschafft, das erste Mal. Ja. 100 Mal gescheitert an irgendwas und die bleiben so lange dran, bis sie es dann geschafft haben. Ja. Ich kann es noch nicht, kommt auch meistens von gesunden Kindern, von die viel Selbstvertrauen haben. Die probieren was und sagen, ich kann es noch nicht. Aber sie wissen irgendwann instinktiv, sie schaffen das. Und das sind diese Dinge, die ihr erlebt, die feiere ich sehr. Und das ist natürlich schön, wenn man immer mehr Verbündete da draußen dich kommt. Ich darf ja auch darauf hinweisen, dass du ja entscheidend bei dieser täglichen Bewegungseinheit auch dabei bist, die endlich hoffentlich.
Ja, wo wird jetzt Österreich was ausgerollt? Wir werden sehen.
Genau.
Hoffe, das Budget hält.
Genau, eben das ist es. Allein, dass das eine Budgetfrage ist, ist absurd. Ja. Und dass wir von einem Ausrollungsgrad, habe ich gelernt, das Wort Ausrollungsgrad, das ist nur 110% von Österreich. Und wir reden seit den 70er Jahren von der täglichen Bewegungseinheit. Also das sind Notwendigkeiten, die passieren müssen. Steht der Tropfen, hüllt den Stein. Und du bist da standhaft geblieben, viel standhafter als ich, weil ich bin, wie gesagt, ich bin ja ausgewichen in den Spitzensport und darf dort erleben, was passiert, wenn Menschen begeistert oder oft geradezu verrückt und fanatisch an einer Idee arbeiten und wie die zu ihren Zielen kommen, das ist ja auch exemplarisch und man könnte viel davon lernen.
Aber ich wage zu behaupten, dass all diese Spitzensportler eine sehr bewegte Kindheit hatten, wo sie ganz viel ausprobieren durften. Und das führt mich zu meiner letzten Frage hier im Rahmen dieses Podcasts. Was möchtest du den Eltern und Pädagoginnen oder auch Großeltern, die jetzt vielleicht auch zuhören, mitgeben? Was ist aus deiner Sicht jetzt so das Wichtige an diesem Podcast, wo wir über Kindheit in Bewegung reden wollen, dass noch viel mehr Bewegung bei den Kindern stattfindet? Was möchtest du denen noch sagen?
Es gibt diese drei Worte: Mut tut gut. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist genau das, was wir von Anfang an, was uns bewegt hat und was uns angezündet hat, glaube ich, diese Idee. Es gehört Mut dazu, Kinder in Bewegung zu bringen und sie zu begleiten. Und diesen Mut, den braucht es. Dann kann viel Gutes passieren.
Lieber Daniel, zum Schluss, ich habe einen Word-Wrap kreiert, der heißt Bewegungsblitz. Und das sind jetzt 7 Fragen, die du bitte spontan beantwortest. Also nicht groß überlegen, sondern zack, zack, zack. Ja? Erste Frage. Wenn du für einen Tag Bewegungsminister wärst, welche verrückte Regel würdest du sofort einführen?
Boah. Ein autofreier Tag für alle.
Was ist deine peinlichste Ausrede, warum du heute keine Bewegung gemacht hast?
Ja, weil mir so schlecht ist.
Wie überwindest du deinen eigenen Schweinehund und machst doch Bewegung?
Boah.
Hey. Schwere Fragen.
Ja.
Komm, da ist er.
Oft reicht leider ein Blick in den Spiegel und ein bisschen auf und ab hüpfen. Dann weiß ich, dass ich was tun muss.
Welches wilde Abenteuer als Kind hätten deine Eltern besser nicht wissen sollen?
Würmer essen. Ja, das. Ich wollte so sein wie Bibi Langstrumpf. So cool.
Wenn Bewegung ein Geräusch wäre, wie würde das klingen?
Ah.
Oder bei mir da, würde es so klingen. So. Aber naja, da könnte man was anderes auch interpretieren. Dein Lieblingsspiel von früher und würdest du es heute noch spielen?
Mein Lieblingsspiel von früher? Ja, schon. Also ich habe, am liebsten bin ich in so einem Plastikbob gesessen und den Hügel runtergefahren über eine Schanze. Und dieses Gefühl, darüber zu springen und zu fliegen, obwohl es wahrscheinlich nur 50 Zentimeter Sprünge waren, von mir waren das mehrere Meter und rekordverdächtig. Und das Gefühl werde ich nie vergessen.
Wunderbar. Und letzte Frage. Welche Niederlage hat dich so richtig wachgerüttelt und warum war sie im Rückblick gut?
Boah, welche Niederlage mich so richtig wachgerüttelt hat? Meine Scheidung, würde ich sagen. Also das Scheitern dieses Projekts, dieses gemeinsame Projekts mit meiner Frau, mit den Kindern, dass ich gesehen habe, dass es dann trotzdem gelingen kann, auch irgendwie gemeinsam, hat mich auch von vielen Glaubenssätzen befreit. Und ja, das war aber mit Abstand eine größte Niederlage. Ja.
Aber in der Natur auch gut, oder?
Absolut.
Weil das hat sich ja irrsinnig viel daraus entwickelt.
Ja, genau. Sonst wäre ich heute nicht zum zweiten Mal und glücklich verheiratet und hätte eine Partnerin an meiner Seite, die ich auch glücklich mache. Hoffentlich. Aber mich macht das jetzt so, wie sie ist, glücklich. Ja. Und ich glaube, ohne Scheitern wäre ich jetzt nicht derjenige, der ich jetzt bin.
Und du bist ganz wunderbar. Wenn ich das sage.
Ja, ja.
Also, vielen Dank für diese spontanen Antworten.
Danke.
Ja, lieber Daniel, ich glaube, wir könnten noch stundenlang reden. Jetzt haben wir mal einen Anfang gemacht. Vielleicht kommst du ja nochmal wieder und dann reden wir weiter.
Über Bildungspolitik zum Teil.
Genau. Vielen Dank für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit. Und es war auch wieder für mich sehr inspirierend, mit einem Menschen zu sprechen, der ähnlich tickt wie ich. Und ich finde es einfach gut, dass wir auch über dieses Elternsein gesprochen, obwohl das jetzt für uns schon ziemlich erledigt ist, aber auch welche Herausforderungen es gibt oder auch welche Möglichkeiten es gibt, da einfach einen guten Weg zu finden. Und dir danke ich fürs Zuhören. Wenn du neugierig geworden bist, in unserem Buch Alle Kinder fertig los, findest du viele dieser Gedanken plus einem riesigen Praxisteil mit Ideen für Bewegung im Alltag oder wenn das Wetter mal schwierig ist. Vielen Dank und bis bald. Bleib in Bewegung.
Kinder brauchen Bewegung, aber im Alltag kommt sie leider oft zu kurz. Das Buch Alle Kinder fertig los aus dem Falter Verlag zeigt, wie Kinder spielerisch gefördert werden können, mit 33 Ideen für drinnen und draußen, viel Fachwissen und praktischen Tipps für Eltern und PädagogInnen. Erhältlich überall, wo es Bücher gibt und natürlich auf faltershop.at.
Danke, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn abonnierst. Erzähl es gern deinen Freunden, deinen Freundinnen oder Kollegen, Kolleginnen und hilf mit, noch mehr Bewegung in die Welt zu bringen. Wir brauchen das ganz, ganz dringend. Hast du Ideen, Fragen oder eine Bewegungsgeschichte für mich oder sogar einen spannenden Interviewgast? Ich freue mich auf deine Nachricht. Einfach an podcast@allekinderfertiglos.at. Dieser Podcast ist auf allen gängigen Plattformen zu erleben. Alle Infos findest du auch auf allekinderfertiglos.at. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, bleib in Bewegung und pass gut auf dich und die Kinder in deinem Leben auf. Dun, dun.